Herzlich willkommen zu unserem Podcast Building Bridges.
Ein Brückenschlag zwischen Technik und Immobilie.
Ich bin Tobi.
Und ich bin Ben.
So, herzlich willkommen zu einer neuesten Folge von Building Bridges, ein Brückenschlag zwischen Technik und Immobilie. In der heutigen Episode wollen wir zusammen mit Aktiva EMT über, ja, ich finde, ein wichtiges Thema sprechen. Es ist das Thema Wärmepumpe oder PV. Hier geht nichts ans Netz, es sei denn. Und das wollen wir heute ergründen bzw. diskutieren, zusammen mit Joachim und mit der Susanne. Und ja, ich würde sagen, steigen wir direkt ein. Joachim, Susanne, stellt euch bitte einmal kurz vor. Und wer ist Aktiva EMT und was macht euer Unternehmen? Und jetzt kommt's. Ihr habt dafür nur 2 Minuten Zeit. Die Zeit läuft.
Ja, hi, herzlich willkommen. Ich freue mich total. Ich bin Susanne Jeschkeit. Ich bin seit 1,5 Jahren bei der Firma Aktiva EMT GmbH im Bereich Vertrieb und Marketing. Davor war ich bei einem wettbewerblichen Messstellenbetreiber und ich betreue oder vermarkte schon seit über 25 Jahren schwer erklärbare Produkte, speziell jetzt bei Energieversorgungsunternehmen und auch das natürlich zu sehr technischen Themen, also Themen rund um das Thema Datenmanagement, Netzinformationssysteme und auch das ganze Digitale, also wo ist was. Und jetzt freue ich mich, einfach das Wort an meinen direkten Vorgesetzten, Chef und Geschäftsführer der Aktiva EMT, Joachim Kopp, zu übergeben.
Ja, auch ich freue mich sehr, heute hier teilnehmen zu können. Mein Name ist Joachim Kopp. Ich bin gemeinsam mit Sebastian Hess Geschäftsführer der aktiven EMT GmbH. Und der Name ist eher schwierig, ist aber eine neue Marktrolle und da wollen wir heute darüber sprechen. Ich bin 42 Jahre jung und schon die ganze Zeit in der Energiebranche unterwegs, habe davor beim großen Netzbetreiber im EnBW-Konzern gearbeitet und da schon den Rollout der intelligenten Messsysteme verantwortet. Das heißt, der mechanische Stromzähler wird in der Zukunft gegen einen digitalen elektronischen Stromzähler getauscht. Und da geht es auch heute darum und da freue ich mich sehr, in den Austausch zu kommen.
Alles klar, super, danke ihr beiden. Hat fast geklappt mit den 2 Minuten. aber wir sind nicht so streng. Jetzt wollen wir noch einmal hinter die Person gucken und so ein paar persönliche Fragen stellen. Dafür haben wir wieder mal 3 Oder-Fragen. Wir fangen mit der ersten an. Da ihr zu zweit seid, dürft ihr euch aussuchen, wer antworten darf. Ich glaube, das war Susanne, ne? Also Susanne, Hörbuch oder Hörspiel?
Hörbuch, weil da kann man ganz viel während der Autofahrt mitbekommen.
Super, wenn man viel Auto fährt, kann man auch viel Geschichten hören, ne?
Genau.
Betrieb halt, ne?
Zweite Frage, Fußball oder Handball?
Ja, die nehme ich, weil ich habe früher mal in der Jugend Handball gespielt, deswegen ganz klar Handball. Da geschehen auch viel mehr Tore, deswegen viel spannender. Schade, dass Deutschland dieses Jahr nicht ins Finale gekommen ist.
Ja, da wird ja auch immer populärer, sagen, ne? Letzte Frage, Apfelwein oder Federweißer?
Ja, die nehme ich weder noch. Am liebsten ein alkoholfreies Weißbier, wie die Bayern sagen. Und ich wohne zwar in Bad Homburg, die würden jetzt mit ihrem Champagnerduft gerne Werbung machen, aber ich trinke nicht so gerne weder Apfelwein noch Federweißer noch Champagner.
Also Weißbier mag ich auch, kann aber auch gerne Alkohol drin sein.
Clever. super. Dann erstmal vielen lieben Dank. Und dann würde ich sagen, dann steigen wir direkt auch schon in die Themen ein. Und ich finde ein hochinteressantes Thema für eigentlich jeden, der irgendwie mit den aktuellen Themen Energieerzeugung, regenerative Energien oder Immobilien zu tun hat. Und darüber möchten wir jetzt gerne mal mit euch sprechen. Was ist der Paragraph 14a des EnBWs und was bedeutet der für die Immobilienwirtschaft?
Ja, also zunächst einmal ist es ein Gesetz aus dem Energiewirtschaftsgesetz und um jetzt die Zuhörer nicht zu langweilen oder das irgendwie vorlesen zu müssen, würde ich ganz gerne kurz darauf eingehen, was eigentlich Sinn und Zweck dieses Gesetzes ist. Also früher war es so, wenn man eine Anlage in Betrieb nehmen wollte, dann musste man eben entsprechende Anträge stellen und Messkonzepte vorlegen und so weiter. Und es war so, dass die Netze ja teilweise noch gar nicht dafür ausgelastet oder ausgerichtet sind und ein Verteilnetzbetreiber dann auch einen solchen Antrag mit der eben genannten Begründung ablehnen konnte. So, was macht jetzt dieser Paragraph 14a des ENWG oder Energiewirtschaftsgesetzes? Er sieht eben vor, dass solche Anträge zukünftig zu bewilligen sind und im Gegenzug unterwirft sich der Anlagenbetreiber dann auch der Steuerbarkeit seiner Anlage. Und da war ja auch ganz viel in den Medien drüber zu hören. Also man konnte dann lesen, wir sitzen im Kalten, die schalten uns die Wärmepumpen ab. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Also hier geht es darum, dass dann, und da spricht man in der Branche von dem sogenannten Begriff des Dimmens, dass also wenn ein Netzengpass tatsächlich im Stromnetz sein sollte, der Verteilnetzbetreiber das Recht hat, dann die Anlage herunterzudimmen auf 4,2 Kilowatt beziehungsweise das Heimenergiemanagementsystem. Wie man das genau berechnet und so weiter, können wir vielleicht nachher noch besprechen. Aber die Idee ist, wie gesagt, dabei auf der einen Seite die erneuerbaren Energien so fortschrittlich und so schnell wie möglich jetzt ins Feld zu bringen und auf der anderen Seite dafür zu sorgen, dass eine gewisse Stabilität im Netz bleibt.
Mhm. Okay, das heißt also, ich versuche das nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Im Prinzip ist es doch so, ich kann jederzeit eine PV-Anlage oder Wärmepumpe ans Netz bringen und muss aber im Gegenzug dem Netzbetreiber seit diesem Jahr die Möglichkeit geben, meine Anlagen aus der Ferne zu regulieren, über einen gewissen Zeitraum, 2 Stunden, wie auch immer. Und dafür brauche ich im Prinzip aktiver EMT.
Korrekt, genau, das ist richtig. Also seither war das freiwillig, also den Paragraph 14a gab es auch schon seither, nur da hat es der Kunde freiwillig angemeldet und hat freiwillig ein reduziertes Netzentgelt bekommen, also einen niedrigeren Tarif, also einen Stromzähler mit Hochtarif und Niedrigtarif. In der Zukunft, wie gesagt, seit dem 01.01.2024 diesen Jahres ist es für alle verpflichtend. Und deswegen aber nur die Reduzierung oder Dimmung auf die 4,2 kW, sodass bei keinem kalt wird oder keine Wallbox, Ladesäule, also das E-Fahrzeug ausgeschaltet wird, sondern eben nur der Ladevorgang länger dauert. Und das Ganze ist natürlich auch super interessant für den Kunden, weil er dadurch ein niedrigeres Netzentgelt monetär, also kaufmännisch entlohnt wird. Hm.
Tobi?
Ja, dazu hätte ich nochmal eben eine Anmerkung bzw. eine Rückfrage. Wir sprechen jetzt über aktiver EMT. Was heißt das eigentlich? Also so wie ich es kenne, ist es der aktive externe Marktteilnehmer. Ist das korrekt? Ja.
Ja.
Und das bedeutet im Grunde, dass jetzt die Wärmepumpe oder die E-Ladesäule, das E-Fahrzeug aktiv am Netz teilnimmt. Ne? Habe ich richtig verstanden?
Korrekt. Also aktiver EMT ist eine neue Marktrolle, die geschaffen wurde vom Bundeswirtschaftsministerium und vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI. Weil eben in der Zukunft alles digitaler sein muss. Wir machen ja eine große Energiewende in Deutschland durch, indem wir ganz viele erneuerbare Energien bauen. Und somit muss eben auch der Verbrauch angepasst sein. Weil seither war es ja eigentlich so, dass quasi wir Großkraftwerke hatten und der Verbrauch, der geschwankt ist, eben einfach von der Kraftwerkseite quasi nachgefahren werden konnte. In der Zukunft schwankt einfach die Erzeugungsleistung, weil eben das Windkraftanlage dann Strom erzeugt, wenn der Wind bläst, oder die Photovoltaikanlage Strom erzeugt, wenn die Sonne scheint. Und das heißt, die Erzeugung schwankt jetzt und man muss in der Zukunft dieser schwankenden Erzeugung einfach den Verbrauch anpassen. Und deswegen, wie gesagt, muss jetzt überall intelligente Messsysteme, also digitale Stromzähler, eingesetzt werden. Und bei diesen Stromzähler gibt es ein Gerät dahinter, eine Steuerbox. Über diese Steuerbox wird genau diese Steuerung der Verbraucher, also Paragraph 14a-Anlagen, wie zum Beispiel Wärmepumpe oder Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, eben gesteuert. Und dieses Backend-System, wo diese Steuerbox ansteuert, das ist die neue Marktrolle des aktiven externen Marktteilnehmers. Und der Name hat uns so schön gefallen, dass wir die Firma eben auch so genannt haben, nämlich Aktiver EMT GmbH.
Das ist marketingtechnisch ganz weit vorne. Also hier steht in jedem Gesetz drin, nur die GmbH fehlt. Mega. Also finde ich ganz stark. Eure Rolle wird ja noch durch andere Gesetze ein bisschen, nach vorne gedrückt. Ne? Wenn wir uns das aktuelle Gebäude-Energiegesetz nämlich anschauen, dann müssen ja Neuanlagen mit einer regenerativen Energiequote von 65% ausgestattet werden. Das heißt ja eigentlich, bei jeder Sanierung müssten die Leute ja bei euch Schlange stehen, oder?
Genau, also das hoffen wir natürlich und das sehen wir natürlich jetzt auch immer mehr Nachfrage. Also ist ja so, muss ja nicht jetzt alles von heute auf morgen umgerüstet sein. Also beim Neubau ist es so, dass jede Heizungsanlage die 65% erneuerbar sein muss. Man könnte jetzt natürlich auch eine Gasheizung noch einbauen und die mit 65% erneuerbar, also Wasserstoff oder Biogas betreiben. Ist allerdings nicht wirtschaftlich. Deswegen sehen wir halt schon bei Neuanlagen ganz klar den Trend weg von Ölheizung und Gasheizung hin zu vor allem Wärmepumpen, weil eben Wärmepumpen den Vorteil haben, dass sie vier Fünftel der Energie aus der Umwelt holen, eben nur ein Fünftel der Energie wirklich für den Kompressor und alles brauchen. Und auch beim Bestand ist es natürlich so, dass jetzt nicht von heute auf morgen, das war ja die Diskussion, das hat sich jetzt ja zum Glück im GEG etwas geregelt quasi, dass man auch weiterhin die Heizung reparieren darf, also zum Beispiel die Gasheizung. Aber dann, wenn sie eben ihre Lebenszeit erreicht hat oder wenn man eben keine Ersatzteile mehr für die Reparatur bekommt, dann muss man eben auch hier sozusagen die Wärme oder die Heizung tauschen und dann hat man eigentlich auch gleich eine Wärmewende sozusagen, indem man eben von Gas oder CO2, das ist ja unser großes Ziel der Energiewende, vom CO2 wegzukommen, also von CO2 implementierenden Heizungsanlagen hin zu einer Wärmepumpe geht, die ja hoffentlich in der Zukunft zu 100% aus erneuerbare Energien ist und dann eben über Paragraph 14a gesteuert werden muss, um genau diese Erzeugung und Verbrauch in Einklang zu bekommen.
Und ein kleiner Funfact, was ich gestern gelernt habe, die Wärmepumpe funktioniert wohl gar nicht auch bei Minusgraden wie ein Heizstab. Das durfte ich gestern von René Habers lernen. Kleiner Gruß.
Ah, sehr spannend. Also,
ja, genau.
Soweit ich war, also kommt jetzt wahrscheinlich auf den Hersteller drauf an, laufen die meisten Heizungen oder Wärmepumpen, also ich habe persönlich auch eine, auch bei Minusgraden. Es wird ja nicht ganz arktisch kalt. Allerdings für die ein, zwei Tage, wo es vielleicht ganz kalt wird, da braucht man dann halt noch einen Heizstab zusätzlich. Auch spannend, weil Paragraph 14a in WG, also dieses Steuerungsgesetz, eben auch den Heizstab einschließt. Also die Leistung ist nicht nur 4,2 kW für die Wärmepumpe, sondern wirklich in Summe Wärmepumpe plus Heizstab. Und somit fällt eigentlich jede Wärmepumpe in Deutschland unter diesen Paragraphen 14a.
Sehr gut, das ist ja natürlich gut zu wissen. Sein Post auf LinkedIn hat ganz klar gesagt, erfroren ist wohl keiner. Aber gut.
Ja, interessant. Ja, ich wollte noch ganz kurz ergänzen, also was noch so zu steuerbaren Verbrauchseinrichtungen zählt, weil Joachim das jetzt eben auch noch aufgegriffen hatte mit dem Heizstab. Also dazu zählen natürlich auch Ladepunkte für Elektromobile, dann, wie eben schon besprochen, die Wärmepumpenheizung, aber auch Anlagen zur Raumkühlung und auch Anlagen zur Speicherung von elektrischer Energie, also auch Stromspeicher.
Ah, spannend.
und natürlich die ganze Elektromobilität und Ladeinfrastruktur. Also von daher gehen wir von einem riesigen Marktwachstum aus. Da gibt es verschiedene Studien vom Bundeswirtschaftsministerium, wo es über 20 Millionen steuerbare Einheiten in der Zukunft geben wird. Also so im Jahr 2032 ungefähr.
Ja, also Tobi, da haben wir aber Glück gehabt, dass wir die noch erwischt haben, bevor die gar nichts mehr, damit, bevor die gar keine Termine mehr frei haben. Ne?
Ein paar Monaten sieht das vielleicht alles anders aus.
So sieht es nämlich aus.
Wird nichts mit einer zweiten Folge. So.
Es ist so nett hier da. Die Zeit nehmen wir uns.
Sehr gut.
Jetzt stelle ich mich noch mal ein bisschen blöd. Ich glaube, Joachim, du hast das vorhin schon mal so ein bisschen angeschnitten, aber könntest du vielleicht noch mal ganz kurz die Arbeitsweise eures Systems skizzieren? Ja, also für so einen Doofen wie mich jetzt.
Genau, also das Wichtigste ist eigentlich, dass wir wirklich bis 2032 in Deutschland komplett alle mechanischen Stromzähler gegen elektronische Stromzähler tauschen müssen. Und das ist ja einmal wichtig, um wirklich die Transparenz zu haben. Also so ein Stromzähler besteht einmal aus einem Zähler und einmal aus einem Smart Meter Gateway. Das ist die Kommunikationseinheit, wo die Daten ins Backend-System meistens per Mobilfunk übertragen werden. Und durch diese Visualisierung, also viele kennen es ja wahrscheinlich noch, heute muss man teilweise eine Ablesekarte oder kommt ein Ableser quasi ins Haus und liest einmal im Jahr den Stromverbrauch ab. Das ist natürlich keine Transparenz, weiß man jetzt nicht, wo die Stromfresser im Haus sind. Da hofft man sich natürlich über ein Kundenportal, wo man wirklich viertelstündlich den ganzen Verbrauch jeden Tag sieht, dass man die Stromfresser identifizieren kann. Und über dieses intelligente Messsystem, was vor allem da ist, Stromeinsparungen zu generieren, gibt es jetzt eine Erweiterung und wird quasi ein Kanal, der CLS-Proxy-Kanal vom Smart Meter Gateway genutzt, um hinter dem Smart Meter Gateway eine Steuerbox anzuschließen. Und wir sind das Backend-System als aktiver externer Marktteilnehmer und steuern eben diese Steuerbox an. Und an dieser Steuerbox hängen dann wiederum die verschiedenen Verbraucher, die Paragraph 14a-Anlagen, wie zum Beispiel Wärmepumpe oder Ladeinfrastruktur. Und ja, wie geschieht das Ganze? Also da gibt es einen Netzbetreiber, der ja das Stromnetz betreut und eben schauen muss, dass zu keinen Engpässen kommt. Und wenn er jetzt einen Engpass festgestellt hat sozusagen, dann gibt er aus seinem Netzleitsystem einen Steuerbefehl an uns, an aktiven EMT. Und wir übertragen dieses Steuersignal oder den Reduktionsbefehl, DIMM-Befehl nach § 14a an diese Steuerbox. Und die Steuerbox gibt das Signal dann an die Wärmepumpe weiter, zum Beispiel jetzt für 2 Stunden oder 1 Stunde auf 4,2 kW die Leistung zu drosseln, also zu dimmen.
Jetzt aber auch voraus, dass meine Wärmepumpe das dann kann.
Dass meine Wärmepumpe angesteuert werden kann. Ich habe gerade den Kontakt verloren. Ja, seither ist es so, dass die vor allem mit Relaiskontakten bedient werden. Also wie gesagt, heute gab es schon die Freiwilligkeit beim Paragraph 14a. Da setzt man auf Tonrundsteuerung oder Funkrundsteuerung. Das ist quasi wie so ein Radioempfang, kann man sich vorstellen. Da schickt man einen Befehl Broadcast raus, also an alle Geräte und die reduzieren alle zeitgleich. Man hat aber keinen Rückkanal, also beim Radio ja, kann man ja auch nicht mit dem Radiosprecher telefonieren sozusagen. In der Zukunft ist es wirklich digital, da kann man eben den Steuerbefehl rausschicken und auch direkt einen Rückkanal von der Wärmepumpe bekommen, ob der Steuerbefehl umgesetzt wurde. Wie gesagt, bei den Bestandsanlagen wird es über die Relaiskontakte oder physische Schnittstellen geschehen, in der Zukunft allerdings über digitale Schnittstellen, über sogenannte EE-Bus-Protokolle zum Beispiel.
Ja. Sehr wie im echten Leben, ne? Also Kommunikation ist einfach ein Muss irgendwie. gut, das heißt aber auch, Also erstmal, wenn ich es richtig verstanden habe, künftig ein harter Schlag für die Studentenschaft. Gibt es weniger Ableser wahrscheinlich?
Genau.
Ja. Korrekt. Wobei das heißt, die meisten Studenten das, glaube ich, gar nicht mehr machen wollten. Also von daher, die studieren ja hoffentlich alle Elektrotechnik und da braucht es ganz viele in der Zukunft, die nämlich diese so, intelligenten Messsysteme betreuen und montieren.
So, also, genau. Alle bei aktiver EMT melden. So sieht es nämlich aus.
Sehr gerne.
Da wird Manpower nämlich gebraucht bald. So sieht es nämlich aus. Das heißt aber auch, egal was ich aktuell mit meinem Bestandsportfolio plane, keine Ahnung, Mieter, Strom, Wärmepumpe etc. pp., ich brauche definitiv einen aktiven EMT, der eben diese Kommunikation zu meinem Netzbetreiber aufnimmt, der mir eben dann die Möglichkeit gibt, entweder über ein bestehendes Energiemanagementsystem oder über euer Energiemanagementsystem, sage ich mal, meine Verbräuche und Bedürfnisse ein Stück weit so weit zu managen, dass ich eben für die Zeit, in der meine Leistungen gedimmt sind, das optimal ausnutzen kann, richtig?
Korrekt. Also alle Anlagen in der Zukunft müssen gesteuert werden, sowohl größere Photovoltaikanlagen oder Windkraftanlagen. Aber im Haus hat man ja eher eine Photovoltaikanlage. Also da gibt es schon heute quasi für größere Anlagen die Vorschrift nach dem EEG, Erneuerbaren Energiengesetz, dass die gesteuert werden müssen. In der Zukunft in Kombination mit dem Paragraph 14a, also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Wärmepumpe in meinem Gebäude habe und gleichzeitig eine PV-Anlage auf dem Dach habe, dann muss diese PV-Anlage unabhängig von der installierten Leistung immer auch gesteuert werden. Und da bietet sich natürlich in der Zukunft an, das über ein Energiemanagementsystem zu machen. Vielleicht habe ich noch einen Stromspeicher oder eine Wallbox, Ladeinfrastruktur, weil dann kann ich eben den selbst erzeugten Strom von meiner Photovoltaikanlage in der Wärmepumpe oder im Elektrofahrzeug über die Wallbox direkt verbrauchen bzw. laden. Und all dies erfolgt über ein Energiemanagementsystem, was hinterm Smart Meter Gateway, also diesem Kommunikationsgerät, angeschlossen ist und über den aktiven EMT angesteuert wird.
Mhm. Jetzt hatte ich mich ja vorher schon mal ein bisschen damit auseinandergesetzt und ich habe mich gefragt, also einmal ist es ja wichtig, für welche Gebäudeklassen gilt das eigentlich oder für welche Assetklassen? Also ist es nur Wohnbau oder ist es auch, keine Ahnung, kommerzielle Gebäude? Und was bedeutet das einmal für den Bestand und für vor allem für Gebäude, die gerade in der Fertigstellung sind? Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich habe letztes Jahr oder vorletztes Jahr angefangen zu bauen und jetzt dieses Jahr gehe ich irgendwie in Betrieb, muss ich das dann jetzt noch nachführen oder wie funktioniert das?
Genau, also das Gesetz ist also erstmal unabhängig von der Gebäudeklasse. Also die Unterscheidung gibt es nach den Spannungsebenen, also ob ich mich in der Mittelspannung, das sind so 10.000, 20.000 Volt oder größer, also diese großen Trafos und großen Leitungen, wo man sieht, mich befinde, oder in der Niederspannung. Also irgendwelche Firmen, die am Mittelspannungsnetz angeschlossen sind, die sind außen vor. Aber so viele große Firmen, die am Mittelspannungsnetz angeschlossen sind, gibt es auch nicht. Die meisten sind ja am Niederspannungsnetz angeschlossen und alle fallen im Niederspannungsnetz eigentlich unter diesen Paragraphen 14a. Das heißt, egal ob privates Gebäude oder Bürogebäude, alle fallen darunter. Und ja, es ist die Herausforderung sozusagen, weil jetzt nicht direkt ein Bestandsschutz oder irgendwas eingebaut wurde, aber ist auch kein ganz neues Thema, weil wie gesagt, den Paragraph 14a, den gab es ja schon seither. Das heißt, seither waren die meisten Wärmepumpen schon so designt, dass sie eben die 2 Stunden Sperrzeit überbrücken können. Also man muss dann eben einen größeren Wärmespeicher einbauen, sodass eben die 2 Stunden trotzdem das Gebäude beheizt und Warmwasser eben für den Verbrauch gibt. Das heißt also, die ganzen Installateure sind eigentlich auf diese Herausforderung eingestellt. Und die eigentliche Gerätetechnik, also dieses intelligente Messsystem, die Steuerbox, die muss der Messstellenbetreiber einbringen oder montieren. Und der Messstellenbetreiber ist meistens, also wenn man da nicht freiwillig einen wählt als Kunde, einen wettbewerblichen Messstellenbetreiber, dann ist es der sogenannte grundzuständige Messstellenbetreiber und das übernimmt dann der lokale Netzbetreiber vor Ort. Also die Montage macht dann wie seither den mechanischen Stromzähler auch in der Zukunft der grundzuständige Messstellenbetreiber, also der Netzbetreiber, und der bringt auch diese ganze Steuerungstechnik ein. Der Kunde muss eben nur darauf achten, was er aber eigentlich schon seither hat, dass eben seine Wärmepumpe, die er einbaut, so designt ist, dass er diese 2 Stunden überbrücken kann vom Speicher, sodass seine Bewohner nicht kalt haben.
Du hast gerade was Schönes gesagt. Der Kunde, wer ist denn der Kunde?
Der Kunde ist... Also der Kunde im Endeffekt, unser Kunde, ist der Messstellenbetreiber. Und Kunde an sich sind aber natürlich alle. Also das ist ein bisschen kompliziert geschrieben. Also in dem Paragraph 14a, da gibt es den Anlagenbetreiber. Der Anlagenbetreiber ist derjenige, der die PV-Anlage baut oder gehört, also der Immobilieneigentümer meistens. Und der kann entweder den Verteilnetzbetreiber und dann den grundzuständigen Messstellenbetreiber beauftragen oder er kann auch direkt einen wettbewerblichen Messstellenbetreiber beauftragen. Beim Privatkunden wird es wahrscheinlich...
zum Beispiel. Techem, genau. Mediondo, sowas.
Genau, oder große Immobiliengesellschaften, die eben nicht mit den fast 900 grundzuständigen Messstellenbetreiber zusammenarbeiten wollen, die beauftragen einen wettbewerblichen Messstellenbetreiber, wie zum Beispiel die Medjundo, die dann eben in jedem Netzgebiet oder bei jedem Netzbetreiber die gleiche Technik und die gleichen Prozesse haben. Das ist aber vor allem für größere Immobilienunternehmen spannend, für den privaten Einfamilienhausbesitzer oder Mehrfamilienhausbesitzer, wo nur in einem Netzbereich ist. Der wird wahrscheinlich direkt seinen grundzuständigen Messstellenbetreiber beauftragen.
Bleiben wir mal kurz im Brown, sage ich mal. Jetzt stelle ich mir gerade vor oder habe mir gerade die Frage gestellt. Ich habe also schon eine Immobilie, die hat auch schon ein bestehendes Energiemanagementsystem oder auch eine GLT. Wie kann ich denn jetzt diese Immobilie aktiver EMT-ready machen? Also was muss ich dafür tun? Und zweite Frage direkt hinten dran, wie groß ist der Aufwand, da bleiben wir einfach bei eurer Lösung, diese zu implementieren? Und was würdet ihr so einem Bauherrn oder so einem Eigentümer, Betreiber so einer Immobilie an die Hand geben, wenn er sich mit Themen wie regenerative Energien auseinandersetzt?
Genau, also der kleinere private Immobilienbesitzer, der wird es ja nicht selbst machen. Der wird entweder seinen grundzuständigen Messstellenbetreiber beauftragen oder wie gesagt den wettbewerblichen. Bei größeren Immobiliengesellschaften oder Dienstleister für die Immobiliengesellschaft, die machen das vielleicht auch selbst. Die werden selbst wettbewerblicher Messstellenbetreiber und die brauchen dann eben eine Lösung. Und da ist natürlich die Herausforderung, dass da hohe Auflagen an die Sicherheit sind. Also gerade vom BSI, vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, wurden da ganz hohe Auflagen, also ELA-Stufen heißen die, muss man sich vorstellen. Das ist ein höheres Niveau, wie zum Beispiel die Bankzentrale mit dem EC-Automat, die Verschlüsselung haben muss, weil das wäre ELA 4. Wir haben den ELA 4 Plus Standard, weil es einfach heißt, so ein EC-Automat zum Beispiel, der ist ja videoüberwacht, Zugangskontrolle, der Zähler ist jetzt im ungesicherten Bereich sozusagen im Keller, wo jeder hinkommen kann. Deswegen muss da ein sehr hohes Sicherheitsniveau eingehalten werden. Vor allem, wenn man auch daran denkt, vielleicht kennt jemand das Buch Blackout, da wurde genau über diese intelligente Messsystem über einen Hacker das Netz gehackt sozusagen und ein Blackout, also ein kompletter Stromausfall, herbeigeführt. Deswegen gibt es da ganz hohe Vorlagen auf die Prozesse und auf die IT und die Backend-Systeme. Und wir haben da als aktive EMT eben schon sehr viel Erfahrung, indem wir über 97.000 Geräte bereits verwalten und online haben und mit diesen 97.000 Geräten über 7,2 Millionen Zähler und Sensoren auslesen und da eben unser Backend-System schon drauf ausgerichtet haben und deswegen auch gern unsere Dienstleistungen und Erfahrungen, die wir schon haben, als SaaS, Software-as-a-Service-Lösung für diese Messstellenbetreiber, egal ob grundzuständige oder wettbewerbliche Messstellenbetreiber, sehr gerne anbieten. Also man muss es nicht selber machen, man kann einen guten Partnerdienstleister damit
betreuen. Also nur, dass ich nochmal verstehe, ihr habt 97.000 Anlagen bereits schon auf eurem System und normalerweise ist es einfach super schwierig, diese ganze Kommunikation aufzubauen, also ein höherer Sicherheitsstandard als bei jedem EC-Automaten. Und ihr hängt eure Box da rein und im Prinzip zieht man noch ein Kabel zu irgendeinem anderen Energiemanagement, was bereits vor Ort ist, tauscht da 2-3 Adressen aus und dann ist der Drops gelutscht.
Also so Plug and Play geht das Ganze jetzt leider doch nicht. Also da wollen wir alle gemeinsam hin. Da gibt es ja auch verschiedene Projekte, wo man zum Beispiel mit Phoenix Contact einem Energiemanagementsystem Anbieter das Ganze bespricht. So, super spannend. Plug and Play funktioniert aktuell noch nicht, aber da wollen wir natürlich gemeinsam hin.
Ja, sehr cool. Aber es ist schon nicht mehr, also es ist jetzt nicht so aufwendig, dass ich irgendwie, sag ich mal, einen EC-Automaten programmieren können muss,
nein,
um das
nein.
irgendwie. Okay.
Also deswegen die Dienstleistungen abgeben, beauftragen, da gibt es Expertisen, die das fachlich unterstützen und die Dienstleistung, wie gesagt, Software as a Service, ja, end-to-end anbieten.
Genau, und es gibt auch immer mehr Protokolle, die als Standard sich durchsetzen und es gibt eben auch Protokolle, bei denen man eine gewisse Abstimmung machen muss, wie zum Beispiel Modbus, da findet dann eine sogenannte Registerabstimmung statt und zukünftig, wie Joachim ja schon gesagt hat, werden ja immer mehr digitale Möglichkeiten Standard, wie zum Beispiel E-Bus zukünftig. Hm.
Genau, also das sind ja auch Standards, sag ich mal, also auf dem Markt, die ja bereits, sag ich mal, existieren. Das ist ja jetzt nicht so, dass man sich das irgendwie aus den Fingern gesaugt hat, sondern das ist ja, sag ich mal, schon eine stabile Technik, mit der sich eben, sag ich mal, so ein Asset-Owner, Portfolio-Besitzer, was auch immer, der sich mit dem Thema regenerativen Energien auseinandersetzen will, muss, definitiv auch auseinandersetzen wird, beziehungsweise mit dem Thema aktiver EMT und sich ja dann vielleicht auch gar nicht mehr mit diesen ganzen Protokollen auseinandersetzen muss, weil ihr das ja dann schon macht. Das ist natürlich super. Und jetzt habe ich nochmal eine Frage. Jetzt habe ich also, ich habe den aktiver EMT drinne und der hat jetzt gesagt, oh, pass auf, der Netzbetreiber hat gesagt, du musst jetzt deine Wärmepumpe dimmen auf, was, 4,2 kW. Und jetzt hat er das gemacht und ihr hattet eben gesagt, dann ist irgendwie so ein SIM-Karten-Gateway da drin und jetzt bricht das ab. Läuft das dann jetzt 2 Wochen lang auf 4,2 kW oder wie läuft das dann? Nee, weil also die Kommunikation abgebrochen ist.
Genau, also auf den Steuerboxen ist ein bisschen komplizierter, da wird so eine Art Fahrplan hinterlegt und in dem Fahrplan wird man dann zum Beispiel den DIMM-Befehl für 2 Stunden oder für 1 Stunde quasi hinterlegen und wenn die Kommunikation abbricht, dann geht automatisch nach 1-2 Stunden der Fahrplan zu Ende und die Drosselung oder Dimmung wird dann zurückgenommen. Aber in der Tat, die technische Anbindung, vor allem mit Mobilfunk im Keller, ist natürlich einer der größten technischen Herausforderungen.
Noch. Also muss dann da niemand irgendwie noch einen Handwerker hinschicken oder sowas, sondern das läuft halt eben dann.
Genau, also das muss natürlich tunlichst vermieden werden. Nicht, dass alle im Winter frieren, nur weil jetzt irgendwie ein Mobilfunkprovider gerade technische Probleme hat.
Einwandfrei.
Ja, cool. Dann bleibt uns, glaube ich, nichts mehr anderes übrig, als unsere Masterfrage zu stellen. Wir haben ja in jeder Folge immer unsere Masterfrage, die werdet ihr bestimmt schon kennen, weil ihr jede Folge gehört habt. Deswegen jetzt, wenn ein Smart Building sprechen könnte, was würde es euch sagen?
ich möchte möglichst so viel selbsterzeugte Energie für mich nutzen, bevor ich sie einspeise, würde mein Smart Building sagen.
Würde ich auch sagen.
Mega, das ist so eine gute Antwort. Ich stehe ja total auf dieses Mieterstrom-Konzept. Das finde ich ja mega. Das ist also total cool. Das ist eine sehr coole Antwort zusammen. Finde ich mega. Ja, da bleibt nicht mehr viel zu sagen. Ich fand es ganz toll, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich finde das Thema so spannend. Als ich das erste Mal von euch habe vorgetragen bekommen, fand ich das einmal irre, was da auf einmal auf uns alle zukommt, aber auch einfach super interessant. Klasse, dass da jemand eine Lösung schon für hat. Und also ich freue mich richtig zu sehen, was auch, wie euer Wachstum aussehen wird und alles. Also ich finde das einfach mega spannend. Richtig cool.
Ja, also von unserer Seite auch ganz herzliches Dankeschön. Also ihr wart ganz tolle, interessante Gesprächspartner und vielen Dank, dass wir die Möglichkeit hatten, jetzt bei euch zu Gast zu sein, Benny und Tobias.